Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen guten Tag. Guten
Nachmittag. Tag. Ja, früher Nachmittag.
Sehr früher Nachmittag, ja. Gut. Somit haben wir auch geklärt, um wie viel Uhr wir
haben. Wir haben die Uhrzeit geklärt. Jetzt müssen wir noch Tag und Hausnummer klären und dann.
Tag der Aufnahme ist der 18. Der 18. Ich wollte gerade sagen, der 18.8. Nee, das ist nicht der 18. Doch.
Und, ja, klar, doch. Was denn sonst?
Ach doch, wir sind ja schon im achten Monat des Jahres. Ja, meine Güte.
Ja, rat mal, was nächsten Monat ist.
Nächsten Monat ist iPhone-Präsentation.
Ja.
So.
Schon wieder soweit.
Schon wieder ein Jahr rum. Meine Güte.
Ja.
Ja, man munkelt ja, am 10. September soll es soweit sein.
Ja. Genau.
Mal bin ich gespannt,
was
da so kommt.
Ich bin auch mal gespannt. Vor allem, hast du das irgendwo, ich weiß nicht, wie deine Blase da bei Threads aussieht oder halt in anderen sozialen Netzwerken. Aber was da jetzt aktuell wieder geschimpft wurde, dass das iPhone ohne AI-Features kommt. Also in Deutschland. Beziehungsweise Europa.
Freunde, ey.
Das wäre zum Verkaufsstart sowieso nicht dabei gewesen.
Das haben sie aber auch von Anfang an gesagt.
At a later date, ja, außerhalb der Staaten.
Genau.
Und ich kaufe mir jetzt nicht und das ist ein Grund, auf Android umzusteigen.
Ja, dann soll er umsteigen.
So, Freunde, das wäre doch im September sowieso noch nicht dabei gewesen. Dass wir jetzt nicht wissen, wenn es überhaupt kommt, was genau wann kommt und ob es überhaupt kommt, okay. Ja, darüber können wir jetzt diskutieren, ja. Aber dass es nicht zum Verkaufsstart im September kommt, das war ja eigentlich klar. Ja.
Die Leute, die am lautesten schreien und sich aufregen, die werden als letztes umsteigen oder die werden nicht umsteigen. Das ist meine Erfahrung.
es ist immer die Frage, viele reden ja auch immer vom Lock-in. Und es ist, ich sage ja immer, das ist stark davon abhängig, wie tief bist du halt in diesem Ökosystem gefangen. Klar, wenn du eine Apple Watch hast, ist es keine Frage, dass du nicht wechselst. Außer du bist mit der Apple Watch nicht zufrieden, die hat ein gewisses Alter schon erreicht, du müsstest eh ein Upgrade machen und würdest dann überlegen, aufgrund des aktuellen Angebots, sei es jetzt Pixel, also Google, sei es jetzt Samsung, ja, oder wer auch immer, dass du sagst, ich hätte dann doch lieber gerne eine Android Watch, dass du dann sagst, okay, ja, dann ist dieser Reibungspunkt ist schon mal weg, was Apple Watch betrifft. Aber wenn du nur, in Anführungszeichen, nur ein iPhone nutzt, mein Gott, so groß sind die Hürden für einen Umstieg jetzt auch wieder nicht, ja. Es ist ein bisschen Arbeit, aber dafür gibt es ja die ganzen Assistenten, beziehungsweise ist die Frage, welche Dienste nutzt du sowieso, ja. Wenn du nicht mit vielen Apple-Diensten in Berührung bist oder exklusiv nutzt, und deine Fotos sowieso schon mit einem anderen Dienst zum Beispiel verwaltest oder bearbeitest, mein Gott, dann ist der Umstieg ja relativ easy. Gerade weil wir hier ja sowieso der Messenger der Wahl ist ja im Prinzip WhatsApp.
Zumindest in Deutschland.
Genau. Ja, oder in vielen Teilen Europas ist es WhatsApp. Da hast du auch nicht das Problem mit iMessage, ja. Wie kriege ich meine Nachrichten zu Android drüber gezogen?
Ja.
Und teilweise, sind wir auch mal so ehrlich, ist ein cleaner Cut auch gar nicht mal so verkehrt. ich würde das sowieso immer gerne als Punkt nutzen, ja, meine ganzen Kontakte mal zu überprüfen. Wer braucht überhaupt alles meine Nummer beziehungsweise meinen Kontakt? Sind da noch welche dabei, die sich irgendwie überlebt haben? Da bietet sich dann ja sowas immer an, genauso beim Nummernwechsel. Einfach mal abwarten, wer überhaupt versucht, einen noch zu erreichen. Ja, das ist auch immer so ein guter Punkt, um da mal seine ganzen Kontakte mal zu überprüfen. Und ansonsten, weil wie gesagt, das war auch so ein Thema, ja. Umstieg, ja, wenn du mal einmal iPhone gekauft hast, kommst du aus dem ganzen Ökosystem nicht mehr raus. Ist so auch nicht unbedingt jetzt
das die kommt Aussage, immer darauf ein, mit wie vielen Geräten man in dem System verankert ist. Das ist das Problem. Oder das nicht das oder ist kein Problem letztendlich.
Ja, aber auch selbst wenn du noch MacBook oder ein Mac generell hast, ist immer die Frage, welche Dienste nutzt du überhaupt, ja? klar, wenn ich alles rein mit Apple und da auch, wie gesagt, AirDrop und sowas schätzen und lieben gelernt habe, wird es halt schwierig. Ja, klar gibt es auch wieder Third-Party-Tools teilweise unter Android, aber da ist immer die Frage, wie willst du oder wie vertraust du halt diesen Diensten, ja, wie zuverlässig sind sie am Arbeiten, etc. Aber es ist nicht so schwierig, wie teilweise von einigen dargestellt. Klar, je tiefer du drin bist, und wie gesagt, Apple Watch ist definitiv ein Hinderungsgrund, weil die Apple Watch einfach mit nichts anderem funktioniert.
Ja.
Aber die Problematik hast du ja teilweise heute mit modernen Android Wear Watches ja genauso. Die meisten sind nicht oder nur eingeschränkt mit dem iPhone kompatibel. Und da macht es ja im Prinzip auch keinen Spaß. Also von daher, wie gesagt, okay, ein gewisser Grad an Lock-in ist da, aber definitiv nicht in dem Maße, wie viele die letzten Wochen auch bei Threads gerade geschrieben haben. Das ist ja mit der einzige soziale Dienst, den ich aktuell noch nutze. Ja.
Ja.
Instagram noch, aber mein Gott, die paar Nachrichten, die man da so austauscht. Ja,
ja, das Problem ist halt, wenn man in so einem System drin steckt, auch wenn es nur das iPhone ist, in Anführungsstrichen, es ist eine gewisse Bequemlichkeit, die man hat, oder eine Faulheit, dann umzusteigen, weil man muss sich Gedanken machen, man muss sich umschauen, man muss sich mit anderen Diensten beschäftigen, und das ist dann halt so der Bequemlichkeitsfaktor, der da eine ganz große Rolle spielt. Weil, ja, es ist halt alles so, es funktioniert halt alles, warum soll ich umsteigen? Man muss immer abwägen, ist der Leidensdruck groß genug, um sich für ein anderes System zu entscheiden, um in die Android-Welt
einzusteigen. Entweder das oder welche Features werden mir gerade in der Android-Welt über Android direkt oder über zum Beispiel Samsung dann mit ihren Diensten geboten, die mir dann vielleicht mehr zusagen oder wo ich Features finde, die ich gerne hätte. Und wie gesagt, aktuell ist einfach das Thema AI so ein Ding.
Ja.
Ja, und da muss man auch mal wieder sagen, die Demos, die Google da gezeigt hat, ja, nicht schlecht. Wobei, da muss man auch mal wieder sagen, gerade, wie nennt sich der nochmal?
Gemini meinst du?
Ja, doch. Die Demos, die sie gezeigt haben, nice, ja, muss man ehrlich sagen. Auch gerade die Joanna Stern, der Bericht, ich weiß nicht, ob du den gelesen hattest.
Nee.
Das war ja auch, wo sie gesagt hat, hier, sie hat teilweise das Gefühl gehabt, sie unterhält sich nicht mit einem Chatbot, ja, im Prinzip. Die war da auch sehr gut, sehr begeistert, was jetzt so diese Fähigkeiten betrifft. Aber da muss man halt auch sagen, das ist alles in der Cloud, ja. Ist halt auch wieder die Frage.
Ja.
Wie zuverlässig ist deine Anbindung, beziehungsweise wie sehr ist dann halt dann auch Vertrauen, gerade wenn es halt um sensible Daten geht, eventuell, wie hoch ist halt dein Vertrauen Google gegenüber? Mein Gott, ich nutze Google-Dienste, von daher ist das auch nochmal ein ganz anderes Thema jetzt von meiner Seite aus. Da ist es halt so, es läuft auf allen aktuellen Geräten, plus es kommt im Prinzip auf fast jedes andere Android-Gerät. Ja, mit einem Update. Das ist halt nun mal auch marketingtechnisch ein ganz großer Vorteil, denke ich mal, den Google da einfach hat. Gerade halt mit der Geschichte, die wir aktuell sehen bei Apple, ja, dass sie sich da so schwer tun. Ich würde sagen, auch teilweise berechtigt, ja, weil einfach auch der Druck von der EU-Seite da ist. Und ich habe es auch schon gesagt, Google muss sich da auch warm anziehen mit dem, was sie wie bringen. Weil je nachdem, wie es für Apple ausgeht oder was da eventuell sich da von der EU-Seite noch aus überlegt wird, wird es Google auch treffen, ja. Beziehungsweise alle anderen, Meta genauso.
Ja.
Alle anderen im Markt dann auch. Google ist halt auf dem Standpunkt, wir machen es jetzt.
Peng. Ist halt auch eine Möglichkeit, erstmal rauszuhauen und dann zu gucken, wie der Markt reagiert oder wie dann die EU reagiert. Genau. Klar, kann man machen. Und dann kann man mal schauen, was passiert, klar.
Ja, wobei, da muss man sich oft im Klaren sein, das ist nicht Consumer First, ja, was Google da macht.
Ja.
Die wollen es rausdrücken mit aller Macht und Gewalt. Mhm. Ja, wollen sie halt einfach diese Features halt ausrollen und da halt Nutzer einfach mit an Bord ziehen, beziehungsweise da halt so viele Nutzer wie möglich einfach zu generieren. Die installierte Basis ist ja da. Vieles kann, wie gesagt, über ein Update einfach dann auf die Geräte gebracht werden. Und solange die Hersteller der Geräte noch Updates für ihre Geräte ausliefern, können sie das auch implementieren. Hm. Also die Basis, die da von, in Anführungszeichen, heute auf morgen an diese AI-Features reinkommt, beziehungsweise mit da in die Wolke geholt werden kann, ist natürlich nicht zu verachten. Und Google, wie gesagt, die shippen und reagieren later.
Ja.
Ja. Ist ein Ansatz, kann man machen, muss man halt mal gucken, wie es halt ausgehen wird. Es kann auch sein, dass Apple das irgendwie viel zu schwarz sieht. Ja. Mhm. Aber ich denke mal, auch mit dem, was sie an Erfahrungen haben mit ihren Entwicklern und ihrem App Store und mit ihren Guidelines, die sie da teilweise auslegen, wie sie lustig sind, scheuen sie dann einfach auch jetzt die Auslegung beziehungsweise die Anforderungen der EU, ja, weil sie nicht wissen, was da eventuell auf sie zukommt. Ja, wie gesagt, den Schuh müssen sie sich dann selbst anziehen.
So ist es ja.
Naja. Die tun da in Anführungszeichen leiden, ja, sind halt wir im Moment.
Ja.
Aber inwieweit das ein Leiden sein wird, ja, muss man mal abwarten. Ich sehe das ganze Thema, ich habe es ja auch schon mal gesagt, eher ein bisschen skeptisch. Ja, von daher einfach mal abwarten, ja, was kommt, beziehungsweise wie gut auch gerade die Google-Lösung arbeiten wird. Die andere Problematik, die du da hast, dadurch, dass es Cloud ist, kannst du halt einige Sachen noch gar nicht lokal auf deinem Gerät machen. Ja, du kannst noch keinen Termin stellen über den Service. Ja, das sind alles Funktionen, die sollen später kommen.
Ja. Ja, gut. Cloud hat dementsprechend den Vorteil, dass du relativ schwachbrüstige Geräte verwenden kannst. Das ist ein großer Vorteil.
Die ganze Rechenkraft bzw. die Hintergrundarbeit wird halt, wie gesagt, auf die Server ausgeladen. Und ja, deswegen, wie gesagt, es ist im Prinzip nur ein Software-Update weit entfernt, ja, dass es auf deinem Gerät landet und das ist abhängig davon, ja, inwieweit dein Hersteller halt Updates dafür anbietet. Wie schnell machen sie es? Machen sie es überhaupt noch? Wie interessant ist das Gerät für Modder?
Mhm.
Ist ja auch so ein Thema in der Android-Welt. Ja, von daher muss man halt mal gucken. Ne?
Ja.
Und sie arbeiten ja dran, es auf iPhones zu bringen in Form halt von einer App. Muss man auch mal gucken, inwieweit das kommen wird und wann es kommen wird.
Da bin ich ja sehr gespannt.
Ja.
Ja.
Was eigentlich auch wieder Apple in die Hände spielen dürfte, weil da haben sie ja eine Alternative, die auf ihren Geräten dann auch läuft.
Mhm.
Es ist halt die Frage, inwieweit würde das der EU halt ausreichen, wenn einfach andere Dienste auch da sind, ja, und auf dem iPhone genutzt werden können und wie tief müsste es Third Parties halt erlaubt werden, im System halt oder mit dem System halt arbeiten zu können. Ne?
Ja. So ist es.
Hm.
Naja, gut. Dann verlassen
und,
wir
mal. Und apropos, aber weil Pixels, ja, du hast es auch schon angesprochen.
Ja.
Ich finde das neue Fold oder Foldable von Google sehr interessant. Es hat, denke ich mal, an allen Stellen, die vorher kritisiert wurden, sehr gut dran gearbeitet und da einen sehr ordentlichen Job gemacht.
Hm.
Das Einzige, was ich wieder total Banane finde, ist dieser scheiß Camera-Bump.
Ja, gut.
Boah, vor allem, die werden ja immer so dermaßen übertriebene, ja. Boah, Freunde.
Aber das Problem haben ja auch alle anderen Hersteller.
Ja, klar, nur jetzt sagen sie hier, so ein super dünnes Gerät, ja, und hier, guck mal, zusammengefallen. Und dann hast du wieder so ein Kameramodul auf der Rückseite. Ey, sorry, ich würde da gerade auch aufgrund der ganzen AI und der Software-Features, die für die Kamera da drin sind, könnte ich sehr gut mit leben, wenn die Kameras vielleicht ein Ticken schlechter von den Linsen her wären, aber dafür der Bump halt wesentlich netter, ja, also kleiner oder vielleicht auch non-existent wäre, ja, gar nicht erst vorhanden und du machst halt viel über Software, wenn es geht, ja, und hast dann wirklich so ein super schlankes Ding, ja.
Ja.
Weil, wie gesagt, meiner Meinung nach gehört ein Kamerabump einfach mit zu der Größe von einem Gerät, weil du kommst ja nicht drum rum, ja.
Klar, ja.
Trägt sich's oder fasst sich's erstmal dünn an, nur irgendwo ist ja dann der Bump dann doch wieder im Weg, ja, sei es in der Hosentasche, sei es am Case oder wenn es auf dem Tisch liegt, ja. deswegen,
ja. Und die Angaben bei den Geräten, die beziehen sich ja nicht auf die Höhe inklusive Kamerabump. Nein, nein, sie geben ja das Gerät von der Dünne oder von der Dicke nicht mit dem Kamerabump gemessen an. Das ist ja das Problem, obwohl es ja Unsinn ist.
Ja, es ist halt schön gerechnet.
Es ist schön gerechnet. Genau, wenn ich jetzt ein Auto abmesse, dann muss ich von Außenspiegel zu Außenspiegel rechnen und nicht von Motorhaube zu Motorhaubenende. Auch wenn ich die Außenspiegel einklappen kann, aber das ist ja nun uninteressant. Das Auto ist so breit, wie die Außenspiegel sind letztendlich, von Außenspiegel zu Außenspiegel. Wenn ich eine zu kleine Garage habe, dann nützt mir das auch nichts, letztendlich. Ja. Und den Kamerabump kann ich ja noch nicht mal einklappen, was ich bei den Außenspiegeln könnte.
Ja, du kannst
ihn
nicht abnehmen, du kannst nicht wegklappen, du kannst, ja.
Geht nichts, der ist fest verbaut. Okay. Ja, obwohl der Vergleich mit den Außenspiegeln, der hinkt jetzt ein wenig, aber gar nicht mal so. Weil das ist letztendlich die Nettobreite eines Fahrzeuges von Außenspiegel zu Außenspiegel. Gut. Schauen wir mal. Und schauen wir mal auf das iPhone 17.
Ja, genau, wir haben das 16 noch nicht, genau.
Aber ja, aber das ist eine Gerüchtesituation, die, denke ich, doch im Moment sehr gehypt wird und die sehr durch das Netz getrieben wird oder durch unsere Apple-Bubble getrieben wird. Und ich finde, die aktuelle Situation, die Mark Gurman da ans Tageslicht gearbeitet hat oder herausgearbeitet hat, die ist doch schon ein wenig realistischer als die letzten Nachrichten, die wir hatten. Weil die letzten Infos waren ja so, dass man es so etwas schwer hatte, das Gerät einzuordnen. Man wusste nicht, wo man dieses Slim so richtig im Produktportfolio einordnen wollte oder konnte. Da hieß es ja auch noch, da war ja der Codename noch Slim. Das hat sich ja mehr oder weniger jetzt erledigt. Mark Gurman hat gesagt, das Ding soll angeblich iPhone 17 Air heißen. Also wie iPad Air halt nur iPhone Air. Und das rückt natürlich auch das Produkt in eine ganz andere Kategorie. Bedeutet, das würde im iPhone-Portfolio genau den Punkt einnehmen wie das iPad Air, nämlich zwischen dem Standardgerät und zwischen dem absoluten High-End-Gerät. Im Endeffekt wie das iPad Air. Das ist genauso positioniert. Das ist ein Zwischending zwischen High-End und zwischen dem Standardmodell. Und das ist ja auch eine Lücke, die nach meiner Meinung auch im iPhone-Portfolio noch gut besetzt werden könnte. Ist meine Meinung. Also die Idee ist gut, wenn das auch wirklich so von Apple so gemacht wird, wenn das auch wirklich so positioniert wird, finde ich schon, dass das Gerät eine gewisse Lücke schließen könnte. Es soll ja auch so ein bisschen das Plus-Modell ablösen, weil das Plus-Modell soll ja wegfallen und das 17er R soll quasi so genau in diese Lücke reinschießen, auch von den Größenverhältnissen. Es soll 6,6 Zoll Display-Diagonale bekommen. Und soll dann sich so in dieser Lücke positionieren. Extrem dünn, extrem klein, extrem leicht. Und ich finde, dass das...
Ja, extrem schon, klein ja wohl eher weniger.
Ja, dünn, wenn man dünne mit klein gleichsetzen möchte. Klein mit 6,6 Zoll in der Diagonale natürlich nicht. Ja, ich bin gespannt. Klingt jetzt interessant, weil wie gesagt, die letzten Gerüchte waren ja dahingehend, dass das Gerät preislich über dem Pro-Modellen positioniert werden soll.
Ja, das waren ja die letzten Gerüchte, genau, die ich gelesen habe, gar nicht mehr, ja.
Genau, und das soll jetzt dazwischen sein. Vielleicht ist das letztendlich auch der Weg, den Apple in Zukunft gehen will, aber im Moment haben sie halt noch nicht die Möglichkeiten, das Gerät in dieser Dünne so leistungsstark zu auszustatten. Und dass dann vielleicht irgendwann mal das Gerät das Topmodell wird von der Leistung und im Moment bekommen sie es halt wahrscheinlich nicht hin.
Ja, die Frage ist halt, welche Kompromisse musst du halt jetzt aktuell eingehen?
Und deswegen, weil sie im Moment zu viele Kompromisse eingehen müssen, positionieren sie es im Moment halt dazwischen, zwischen dem Standardmodell und zwischen dem High-End-Modell.
Ja, weil ein Problem ist, bei der Größe es dünner zu machen, ging ja höchstwahrscheinlich auf Kosten des Akkus.
Ja.
Wäre das Gerät kleiner, denke ich mal, könnten sie das besser verkaufen, als wenn sie es einfach dünner machen.
Ja.
Weil es, das ist schon mal mit ein Problem. Wie gesagt, Kamerasystem, je nachdem, wenn es nicht so ein 1 cm großes Kameramodul auf der Rückseite noch werden sollte, ja, lässt sich das dann, denke ich mal, auch gut erklären. Einfach, ja, es ist halt super dünn, ja, super leicht. Trotzdem ein vollwertiges iPhone mit ordentlich Power und Akkulaufzeit. Aber wie gesagt, vielleicht nicht die aktuell besten Kameras halt drin, die genau. halt iPhone verbaut, die Apple verbaut in den ja. iPhones. Denke ich mal, das würde sich definitiv noch besser erklären lassen, als wenn du sagst, okay, und jetzt nur noch mit der Hälfte der Akkulaufzeit. War das Ding würde sich wahrscheinlich eher weniger gut verkaufen.
Ja.
Ansonsten bin ich froh, ja, dass es kein Shuffle wird. Weil stell dir mal vor, ein iPhone und ein Display und du kannst deine Kontakte nur zufällig anrufen. Ja? Oder das einen zufälligen Kontakt nur anrufen. Das wäre ein schöner Gag.
Zu Irritationen im Freundeskreis oder im Adressbuch führen. Ja.
Generell, ja. Wobei so ein iPhone Shuffle wäre vielleicht auch noch so ein Ding.
Ja, ja.
Ja.
Naja, also Mark Gurman hat gesagt, dass das iPhone Air heißen soll. Ob das ja, wirklich so tituliert ist,
noch eine, wie auch immer.
Ja, ja, also Air könnte man natürlich annehmen, weil diese Produktbezeichnung ja, klar, gibt passt, es ja schon ja. bei Apple und genau. die ist ja etabliert, mehr oder weniger. Obwohl im Moment kann man es ja nicht mehr so direkt vergleichen, weil das iPad Air der aktuellen Generation ist dicker als das iPad Pro. Also im Moment ist der Name jetzt nicht mehr Programm im iPad-Bereich.
Oh, jetzt vergleichst du aber gerade zwei Kategorien, ja.
Nee, ich sag nur, wenn man das immer davon ableitet, dass das iPad Air immer dünn und oder generell diese Air-Bezeichnung immer Dünne und Leichtigkeit mit sich bringt, das ist leider im iPad-Bereich nicht mehr der Fall. Aber gut. Ich bin gespannt auf das iPhone 17 Air oder wie es dann noch heißen mag. Und ich habe auch immer so das Gefühl, dass Apple so eine gewisse iPhone-Kategorie als Experimentierkasten oder als Spielfeld offen lässt, oder als Spielwiese offen lässt. iPhone Mini ja, es hat sich nicht gehalten, haben sie nach zwei Generationen rausgeschmissen.
Ja, leider, schade.
Ja, hat wahrscheinlich keinen Absatz gefunden, das Gerät. Das Plus-Gerät soll sich angeblich nicht so gut verkaufen, was man so liest und hört. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr weitergeführt. Und naja, gut, dann versuchen sie es mit einem 17 R etc. Ich bin ja Plus-Nutzer und
ich denke mal, das iPhone, man muss mal überlegen, das iPhone aktuell ist, glaube ich, eine sehr ähnliche Plattform wie damals die iPods. Und bei den iPods hat Apple auch schon relativ viel immer mal auch mit Formfaktor und Ausstattung ausprobiert. Du hattest deinen Classic und du hattest dann hier die ganzen anderen Versionen noch bis runter zum Shuffle. Ja, deswegen auch eben der Witz mit dem iPhone Shuffle. Ja. Plus nochmal, wenn du mal guckst, wie das Air ja damals kam als MacBook und was für ein Erfolg das war.
Ja.
Könnten sie so einen ähnlichen Erfolg mit einem iPhone Air nochmal machen und das, wie gesagt, und das MacBook Air war ja auch schon so ein Kompromiss. Es war nicht das leistungsfähigste, alles schnellste, es war nicht das mit dem meisten RAM oder Festplattenkapazität, aber ja, es war, obwohl es die Kategorie im PC-Bereich oder im Windows-Bereich so ähnlich ja schon gab, war es eigentlich das Gerät, was die komplette Kategorie hier so auch wieder nach vorne gepusht hat, ja, beziehungsweise wie gesagt, gegründet ist falsch, weil du hattest schon ähnliche Geräte vorher gehabt, aber das hat im Prinzip den Markt auch erst losgetreten.
Es hat den Markt erst mal belebt und sie haben, ich denke mal, auch das bisschen neu designt auf ihre Art und Weise. Es gab zu dem Zeitpunkt ja Subnotebooks von Sony, die Vario-Subnotebooks, die waren ja sehr beliebt. IBM hatte auch natürlich Subnotebooks am Start, die ThinkPads, die es da gab, klar. Und dann, ich glaube, das war auch die Zeit, wo so die Netbooks am Start waren. Also so ungefähr in dem Zeitraum, Netbook-Geschichten etc., die es natürlich zu sehr günstigen Preisen gab, ganz klar. Aber die haben sich ja dann auch immer mehr zu Edel-Netbooks entwickelt. Ich weiß nicht, dann ist Sony auch mit eingestiegen. Die haben dann halt ihre Subnotebooks umgestaltet und haben aus den Subnotebooks dann Netbooks gemacht. Und du konntest da ja auch richtig Geld investieren in diese Netbook-Geschichte. Und das war ja eigentlich gar nicht der Gedanke der Netbooks. Netbooks sollten eigentlich günstige, portable Geräte sein. Und das waren sie ja zum Anfang auch. Die allerersten Geräte waren ja 7 Zoll groß. Die Asus, ich glaube, Asus hat so den Grundstein in dem Netbook-Bereich gelegt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch ein paar Netbooks zugelegt und habe gewechselt und getan und rumgespielt damit. Und es wurde dann immer mehr in die Höhe getrieben und die Dinger wurden dann einfach auch zu teuer und der Markt hat sich dann irgendwann auch selbst zerlegt. Die Kategorie Netbooks gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Das ist vorbei.
Es gibt zwar, du hast halt heute noch die Chromebooks. Das ist ja quasi so ein kleiner inoffizieller Nachfolger geworden. Ja. Was jetzt Preis oder Einstiegspreis, weil nach oben hin sind ja auch fast keine Grenzen gesetzt.
Ja. Ja.
Und das für ein Chromebook, das muss man ja auch mal sagen.
Gibt es nicht auch Chromebooks Pro oder habe ich da irgendwas falsch in der letzten Zeit?
So, die Google-Version gibt es ja, glaube ich, nicht mehr.
Ja.
Aber es gibt noch Hersteller, die wirklich technisch Top-of-the-Line-Geräte halt mit Chrome OS einfach anbieten. Der Markt ist mittlerweile auch, denke ich mal, ein bisschen eingeschlafen, was diese Richtung betrifft, weil da hatten wir ja gerade auch mit den Google Chromebooks Geräte am Start, die da auch so ein bisschen gezeigt haben, hier, was halt so High-End teilweise.
Ja, aber es gab doch diese Zusatzbezeichnung Pro dahinter, also hinter der Chromebook-Geschichte, die da irgendwie noch mehr konnten und noch mehr gemacht haben und noch mehr offline konnten, ohne dass du da unbedingt online sein musstest, etc. Ich war da nie so tief im Thema, hat mich jetzt nie so gecatcht. Ja. Es gab zwar Geräte, die mich gecatcht haben, aber die waren teilweise dann genauso teuer, da kannst du ja gleich ein MacBook Air verkaufen für das, was
was
für mich interessant gewesen
ist. Deswegen, also für ein Chrome OS-Gerät so viel Geld halt raushauen, ist schon.
Das muss man wollen.
Ja, das muss man echt wollen, ja.
Aber es gibt natürlich noch einen Kreis, der dafür offen ist und es gibt Fans. Also ich kenne so auch so ein paar Leute, die auf Chrome OS unterwegs sind und daran auch festhalten. Keine Frage. Aber gut.
Ja, Chrome OS im Prinzip ja dieselbe Geschichte wie iPad OS. Wenn man mit den Limitierungen
zurechtkommt, ja.
Oder wenn man nicht mehr braucht als das, was halt Chrome OS bietet, warum nicht?
Ja, klar.
Wie gesagt, man muss sich da kein teures oder kein Chrome OS-Gerät kaufen, sei es jetzt ein Tablet oder diese Hybrid-Dinger oder auch, wie gesagt, Notebook-Faktor. Aber, mein Gott, für E-Mail und Online-Banking sind die Dinger auch vollkommen ausreichend.
Ja, auch für Office-Verarbeitung.
Genau.
Alles das, was Office beanlangt, kannst du da hervorragend.
Also nicht jetzt MS Office? Außer du machst halt wieder Office in the Cloud,
schon im Google-Universum und wenn du im Google-Universum unterwegs bist, klar. Und das sind ja sehr viele Leute. Klar, logisch.
Und das, wie gesagt, ist dann schon eine Alternative. Aber wie gesagt, dann halt auch in der entsprechenden Preisrange, ja, weil es ist halt genauso, wie man beim iPad ja sagt, es ist kein MacBook, ja, ist ein Chrome OS halt auch kein vollwertiges, vielleicht auch wieder altes Mann-Denken, ja, aber es ist halt jetzt auch kein Windows-Notebook, ja.
Nein.
Unabhängig vom Prozessor jetzt.
Genau.
Aber es ist halt auch kein, nennen wir es vollwertiges OS, ja.
Es ist kein vollwertiges Desktop-Betriebssystem im klassischen Sinne. Obwohl, wie gesagt, fairerweise muss man dazu sagen, für ganz, ganz, ganz viele Leute reicht das aus, was dort angeboten wird. Keine Frage. Wenn man in der Google-Welt zu Hause ist und sich damit arrangiert, ist das
kein Problem. Ja, oder halt viel mit einfach mit Web-Apps arbeitet oder generell mit Cloud-Lösungen. Dann
klar, auf jeden Fall.
Ist halt die Frage, was machst du darüber hinaus noch, ja.
Genau. So ist es. Gut. Lass uns zu einem.
So, wir hatten aber eigentlich über das iPhone gesprochen, ne?
Ja, aber ich denke, das Wesentliche haben wir zum iPhone von 17R besprochen. Und ich glaube, so wie es im Moment in der Gerüchteküche gehandelt wird, so könnte es auch kommen. In dieser Positionierung zwischen den beiden Welten, das klingt sehr realistisch.
Naja, also ja. Ich bin jetzt erstmal auf die 16er gespannt.
Ja, klar.
Ich hatte ja überlegt, eventuell 16er, aber muss man mal gucken.
Ja, ich bleibe bei meinem 15 Plus, das reicht vollkommen aus.
Ja, ich spiele noch mit dem 13er.
Ja gut, das ist ein bisschen älter, das ist richtig. Aber
läuft.
Ja, klar. Ich werde da noch ein bisschen drauf hängen bleiben auf meinem 15er. Gut, Mark Gurman hat mal wieder das gemacht, was er sehr, sehr gut kann. Ich möchte jetzt nicht sagen, er hat das gemacht, was er am besten kann. Ich glaube oder ich hoffe, es gibt noch andere Dinge, die er weitaus besser kann. Aber er hat Gerüchte neu aufgewärmt. Und eines seiner Lieblingsthemen, ja, die drehen sich ja um einen großen iMac. Oder das ist eines seiner, sein feuchter Traum, würde ich bald sagen. Und ich glaube, er redet sich das auch ein bisschen herbei oder er schreibt sich das auch so ein bisschen herbei.
Man muss es nur manifestieren, dann wird das noch
was. Naja, aber das tue ich jeden Abend, wenn ich vorm Spiegel stehe und mir die Zähne putze und mich bettfertig mache, sage ich, morgen gewinnst du im Lotto. Morgen gewinnst du im Lotto. Passiert aber nicht. Obwohl ich Lotto spiele. Aber es passiert trotzdem nicht. Ich sage das aber trotzdem jeden Abend. Hilft nicht. Und ich glaube, vielleicht sagt sich das Mark Gurman auch, irgendwann kommt ein großer iMac raus. Irgendwann kommt ein großer iMac raus und er schreibt darüber auch ganz viele tolle Berichte und schreibt sich das Ganze herbei. Wir erinnern uns, 2021 kam der erste iMac 24 Zoll raus und danach gab es dann keine größeren iMacs mehr. Also mit dem neuen iMac, der 24-zöllige M1, danach gab es nichts Großes mehr oder zum Zeitpunkt der Präsentation gab es halt kein größeres Modell mehr im Angebot. Und 2023 sprach Mark Gurman das erste Mal davon, dass Apple an einem neuen großen iMac arbeitet. Damals hat er noch gesagt, das Ding wird iMac Pro heißen oder das soll die Neuauflage vom iMac Pro sein. Und er hat da von Zollgrößen gesprochen, um die 30 Zoll. Da ist er jetzt, damals war er noch auf 32 Zoll unterwegs. Er ist, glaube ich, aktuell so ein bisschen zurückgerudert. Er spricht von 30 Zoll, was ich auch, denke ich, als standesgemäß ansehen würde. Ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt nochmal so ein 27 Zoll Gerät rausbringt. Ich finde ja das Studio-Display schon viel zu klein mit 27 Zoll. Das ist auch nach meiner Meinung nicht mehr zeitgemäß, 27 Zoll Geräte am Start zu haben. Wenn es das einzige Display ist, was man im Endeffekt am Start hat, abgesehen vom Pro-Display XDR, aber das ist aufgrund der Preise jenseits von Gut und Böse, was man jetzt nicht als Massenprodukt ansehen kann. Und von daher würde ich sagen, sollten es schon 30 Zoll sein, wenn Apple jetzt nochmal einen neuen großen iMac rausbringt. Nochmal zur Historie, 2024 sprach dann auch Ming-Chi Kuo über einen größeren iMac, der sprach dann auch von 32 Zoll und er hatte dann Mini-LED als Technologie angeführt und ist dann davon ausgegangen, dass 2025 das Gerät kommt. Er könnte noch recht haben, könnte sein, dass es 2025 kommt. Und wie gesagt, den ganzen Kram hat man jetzt nochmal neu aufgekocht, hat einmal quasi durchgerührt und hat das Ganze aktualisiert. Und 2025 ist jetzt das aktuelle Datum, wo das Gerät angeblich kommen soll. Darauf hat man sich jetzt mehr oder weniger geeinigt. Bin ich gespannt, ob das jetzt auch noch der richtige Weg ist, nachdem man ja den Mac Studio als Ersatz platziert hat in Kombination mit dem Studio-Display und wo sich ja, auch ganz viele Leute
mit dran... einem Display.
Ja, oder mit, egal, ja, aber das war halt das Angebot von Apple. Wir haben jetzt ein Studio-Display, kauf dir ein Mac Studio und du hast im Endeffekt ein...
Werde glücklich.
Und ich glaube, da haben sich auch sehr, sehr viele Kunden dran gewöhnt. Und ich bin ja auch mit dem Mac Studio unterwegs und ich kann mir jetzt schwer vorstellen, von dieser Konfiguration oder von diesem Setup abzuweichen. Und nur weil jetzt ein 30-Zoll-Gerät am Start ist, dann zu sagen, yippie-yay, ich steige jetzt um. Das hat für mich zu viele Nachteile. Du hast ein Display gebunden an Hardware, also an Rechenpower am SoC. Und wenn das Ding irgendwann mal nicht mehr aktuell ist, du an die Leistungsgrenzen stößt, musst du im Regelfall ein Display mit entsorgen. Das ist kein nachhaltiger Gedanke. Es sei denn, sie würden den Target-Display-Mode wieder einführen. Sie würden es ermöglichen, das Gerät auch als externes Display zu benutzen. Das gab es ja bei Apple mal. Es gab ja iMacs, die man auch als externes Display benutzen konnte. Und man konnte mit einer Tastenkombination zwischen den beiden Eingängen umschalten. Das heißt, man hatte im Endeffekt zwei Rechner am Start, wenn man jetzt noch ein Mac Mini oder irgendwas angeschlossen hatte, konnte man zwischen den beiden Geräten umschalten. Wenn sie diese Funktion wieder zurückbringen würden, würden sie sich nach meiner Meinung auch gleich wieder einen weiteren Kundenkreis erschließen. Es gibt ja genügend Leute, die zwei Geräte am Arbeitsplatz haben wollen oder gewisse Aufgaben trennen möchten, zum Beispiel Homeoffice und privat. Wenn man dann einen iMac hätte, wo man einfach umschalten könnte, das würde dem 24 Zoll auch gut zu Gesicht stehen, das Ganze, wenn das da genauso funktionieren würde, dann würde es doch viel mehr Möglichkeiten den Nutzer eröffnen. Ich verstehe auch nicht, warum sie diesen Display-Modus, diesen Target-Display-Mode rausgenommen haben. Ist mir absolut ein Rätsel. Aber okay, 30 Zoll sollen es werden. Man weiß allerdings nicht, ob es dann gleich der M5 werden wird oder ob sie noch auf M4 gehen. Da hat er auch noch Spekulationen aufgeworfen, weil 2025 wird ja dann auch irgendwann der M5 kommen. Naja gut, wir werden es sehen.
Aber nach all der langen Zeit, ich weiß nicht,
ob das. Ich kann auch ganz schwer einschätzen, ob diese iMac-Fanbase im größeren Bereich noch so aktiv ist oder ob da der Schrei nach einem großen iMac noch so groß ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann ja nur für das sprechen, was ich sehe, und alle meine Kunden, die gerne einen großen iMac gehabt hätten, die haben sich ein Mac Studio gekauft oder dann halt später ein M2 Pro Mac Mini. Das haben sie dann als Ersatz gewählt. Und haben sich damit auch arrangiert. Und teilweise haben sie es auch sehr gut gefunden, weil man dann große Displays anderer Hersteller anschließen konnte. Oder immer noch kann, logischerweise. Also ich glaube, der Zug ist ein wenig abgefahren. Oder er ist abgefahren.
Ja.
Ist meine Meinung.
Da bin ich bei dir, ja.
Es sei denn, man würde, wie gesagt, dem Display mehr Features geben. Zum Beispiel auch eine Split-Screen-Funktion. Zweiten Rechner anschließen. Gott bewahre, vielleicht sogar einen Windows-Rechner und dann auf der einen Seite vom Display Windows und auf der anderen Seite macOS fahren. Also solche Dinge. Also den mehr Möglichkeiten, mehr ein größeres Feature-Set zu ermöglichen. Klar, wäre das interessant. Aber das wird Apple nicht tun. Aber gut. Anyway. Vielleicht versucht Mark Gurman auch das Sommerloch aufzufüllen. Hat unseren letzten Sendungstitel gelesen. So nach dem Motto, wir füllen das Sommerloch auf. Und dann hat er gesagt, okay, das mache ich jetzt auch. Gut. Das nächste Thema. LG fordert Entschädigung. Hast du das mitbekommen? Findest du das nachvollziehbar? Okay. Es gab ja die Gerüchte, dass Apple daran arbeitet, eine Apple Watch mit Micro-LED-Technik auf den Markt zu werfen. Das hat Apple ja anscheinend verworfen. Zumindest ist das ja der letzte Stand aus der Gerüchteküche heraus. Und LG war ja zum damaligen Zeitpunkt Mitentwickler und maßgeblich für die LED-Technologie oder für die LED-Panel-Technologie Entwicklung zuständig. Bedeutet, sie haben einige Patente eingekauft, sie haben Personal für das Projekt gebunden. Es geht ja, glaube ich, insgesamt um 14 US-Patente, die LG dafür gekauft hat, von anderen Anbietern. Es geht um Personalbindung, um Entwicklungskosten im Allgemeinen und so weiter und so fort. Und das hat LG ja nun mehr oder weniger, ja, für nichts getan, obwohl für nichts kann man jetzt natürlich schwer sagen, nach meiner Meinung, weil die Patente sind ja nicht verloren, die Patente sind ja nun weiterhin im Besitz von LG. Das ist jetzt ja kein totes Kapital, es ist geparktes Kapital, was irgendwann ja nach meiner Meinung entweder wieder veräußert werden kann oder für andere Technologien genutzt werden könnte. Also ich sehe das jetzt nicht so drastisch, wie LG das sieht. Es ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt Kapital, was sie rausgefeuert haben, aber ich kann mich dem jetzt nicht komplett anschließen, dass man dort solche Forderungen aufstellt. Aber okay. Weil die Patente sind ja noch im Eigentum oder im Besitz oder ja im Eigentum von LG letztendlich. Die sind ja nichts, das heißt ja nicht, dass sie von heute auf morgen nichts mehr wert sind. Nur weil das nicht in ein Produkt endet, heißt es ja nicht, dass es wertlos ist. Ne?
Nee, das nicht, aber die Frage ist ja, welche Verträge hatten sie halt mit Apple? Und wenn die jetzt die Verträge nicht erfüllen oder kündigen, ist ja die Frage, inwieweit hat LG da Anspruch auf eine, wie gesagt, eine Entschädigung eventuell, beziehungsweise selbst wenn da nichts geregelt sein sollte in Verträgen, wie viel hast du schon investiert und wie ist auch das, wie gesagt, das Verhältnis untereinander, ja, ich denke, oder ich hoffe mal nicht, dass es da zu irgendwelchen Streitigkeiten kommt. Ja. Aber ja, mein Gott, wir haben es ja gesehen, selbst mit Samsung, ja, sind sie nach wie vor eigentlich gut am Zusammenarbeiten, trotz der trotz der ganzen Prozesse auch, die sie hatten. Also von daher, das eine muss das andere nicht unbedingt ausschließen. Aber klar, ich als LG, wenn ich da wirklich viel Geld und in die Entwicklung gesteckt hätte, würde ich dann natürlich auch gerne etwas sehen dafür. Die Frage ist halt, welche Auswirkungen könnte das halt auf zukünftiges Geschäft haben, ja, und wie viel waren es jetzt wirklich und schluck ich es einfach, ja, in der Hoffnung, dass ich mit Apple in Zukunft noch ein paar Projekte machen kann, oder
ja. Das ist natürlich eine Sache, die man abwägen muss, ne? Also will man jetzt das Küchentuch oder die Tischdecke zerreißen oder zerschneiden oder will man jetzt wirklich auf Schadensersatz beharren und darauf bestehen, dass da Zahlungen kommen. Ne? Das muss man abwägen. Angeblich ging es da wirklich auch um Produktionsstraßen, die eingerichtet worden sind oder fast schon finalisiert worden sind, etc. pp. Nun hat Apple dann wohl gemerkt, wenn man den Berichten Glauben schenken mag, dass das Ganze etwas kostspieliger ist, was sich dann im Endpreis von dem Produkt widerspiegelt und das wohl nicht realistisch ist für eine Apple Watch. Das war wohl auch der Hauptgrund, warum sie erstmal von dieser Technologie wieder abgesehen haben. Ja, okay, verständlich, wenn dann auf einmal die Apple Watch drastisch teurer wird und sie das Ding einfach nicht mehr für den Preis an den Mann oder an die Frau bekommen. Ja gut, klar. Alles nicht so schön. Na gut, schauen wir mal, ob Apple zahlt oder ob Apple nicht zahlt. So, dann gibt es noch ein paar kleine Themen zur Apple Vision Pro oder besser gesagt zum großen Bereich rund um eine smarte Brille. Da hat Mark Gurman auch mal wieder etwas aufgewärmt. Apple arbeitet an einer smarten Brille, die so ähnlich aufgestellt ist wie das Produkt von Ray-Ban. Die es ja in Kombination mit Meta gibt, das ist ja eine Kooperation. Und an so einer Brille arbeitet Apple auch weiterhin. Wann das Gerät rauskommt, etc. und was da genau oder wie sich das Ding genau positionieren soll, da hat er jetzt nichts weiter zu gesagt. Da gibt es noch keine greifbaren Infos zu. Und er hat halt nur von sich gegeben, dass Apple weiterhin an einer smarten Brille im Ray-Ban oder in einer Analogie zu dieser Ray-Ban-Brille arbeitet. Ja gut, dass Apple an solchen Produkten arbeitet, die auch die Konkurrenz am Start hat und dass Apple damit experimentiert, das halte ich ja für sehr realistisch. Ich denke, Apple arbeitet an ganz, ganz, ganz vielen Produkten, wo wir nicht im Entferntesten dran denken, etc. Das findet einfach in dieser im Entwicklungsbereich statt. Also das halte ich jetzt nicht für weit hergeholt, dass Apple auch an sowas arbeitet. Ob die Geräte dann auch wirklich an den Start gehen, ob sowas kommen wird, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Und weiterhin hat er gesagt, dass es eine preiswerte Brille geben wird und die soll 2025 kommen. Also eine Vision ohne Pro, ein Standardprodukt. Und da gab es ja dann auch eine These zu, sie muss sich in dem Bereich um oder sogar unter 1500 US-Dollar bewegen, dass diese ganze Geschichte mit dieser Vision Pro oder auch mit der Nicht-Vision überhaupt im Markt Traktion bekommt. Kann ich mich anschließen, weil ich denke, man muss, wenn man wirklich eine Masse erreichen möchte, auch ein Produkt zu einem attraktiven Preis anbieten können. Ist meine Meinung. Oder man muss eine wahnsinnige Killer-App am Start haben. Aber das hat Apple ja im Moment auch nicht. Da kommt ja im Moment sehr, sehr wenig. Ja, ist eine Geduldsprobe.
Mhm.
Ja. Ich bin gespannt. So. Also Mark Gurman wärmt ganz viele Gerichte auf und Gerüchte auch. Das nächste Thema, es kommt auch von Mark Gurman. Apple arbeitet an einem Schreibtischroboter. Das haben wir ja nun schon länger gehört und das Ding soll ja im Endeffekt so aussehen wie der Lampen- oder der Schreibtisch-iMac. Das war ja so das Gerücht, 360-Grad drehbares Display und er soll das im Endeffekt alles können. Ja, FaceTime-Anrufe annehmen, Assistenzsystem und er soll dann auch, oh Wunder, Apple Intelligence beinhalten. Gut, davon ist auszugehen, dass Apple natürlich Apple Intelligence flächendeckend in den Produkten einbauen möchte. Das wird sich durch das ganze Produktportfolio von Apple ziehen. Überall, wo man Apple Intelligence reinbauen kann, wird es auch reinkommen. Und es soll dann eine intelligente Kommandozentrale für das Haus sein. Steuerung von Smart Home Produkten, von dem Smart Home an sich etc. Interessant ist, dass sie einen neuen Projektleiter haben, nämlich der alte Projektleiter, der damals auch für die Apple Watch zuständig war und dann zuletzt für das Project Titan. Titan hat sich ja mehr oder weniger erledigt. Der Kevin Lynch, der ist jetzt für das Projekt Schreibtischroboter zuständig. So, dann, und der letzte Punkt dazu, das Ding soll 1000 US-Dollar kosten und soll 2026 kommen. Und ich frage mich, was soll das, ob das wirklich so viel Mehrwert bietet, dass ich dafür bereit bin, 1000 US-Dollar auf den Tisch zu legen. Hm? Für einen aufgebohrten HomePod, in Anführungsstrichen.
Ja, vor allem, was soll denn Roboter da noch implizieren?
Ja, also Roboter ist wahrscheinlich auch ein bisschen weit hergeholt, aufgrund dessen, ja, dass sich das Display 360 Grad drehen kann, was wahrscheinlich mit einem Motor angetrieben ist. Aufgrund dessen nennen sie das jetzt Roboter. Apple wird es wahrscheinlich nie so nennen. Das wird vielleicht HomePod Pro oder HomePod Ultra heißen oder was weiß ich. Nur weil sich da ein Bildschirm dreht, hat man ja noch keinen Roboter.
Hm.
Aber die Frage ist, was kann das Produkt letztendlich wirklich im Gesamtkonzept und wie viele Leute sind dafür bereit, 1000 US-Dollar auf den Tisch zu legen?
Wahrscheinlich so viele wie für die Vision.
Ja, Vision Pro oder auch nicht Vision, was dann auch kommen mag, das ist korrekt.
Ja. Ja. Auf Vision dann vielleicht. wenn er noch Vision, also wenn es noch ein Saugroboter wäre oder Saug-Wisch-Kombi.
Obwohl, wenn ich mir anschaue, was so High-End-Saugroboter und Saug-Wisch-Roboter kosten, dann relativiert sich dann auch der Preis von diesen 1000 US-Dollar. Natürlich sind das prognostizierte Preise und das, man weiß nicht, ob er 1000 US-Dollar kosten wird. Vielleicht wird er sogar noch teurer, keine Ahnung. Aber wenn ich das jetzt so...
Günstiger, der wird günstiger.
Meinst du? Naja, günstiger. Also bei Apple...
Ja, für 1000 kauft das doch keiner.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es kommt immer darauf an, was das Ding dann letztendlich können mag.
Ich sage ja, mindestens mal saugen und wischen.
Naja, okay, das schließe ich jetzt mal aus. Oder was zu dem Zeitpunkt
kochen,
dann auch.
Das Ding muss noch kochen können für die 1000 Euro.
Ja, das wäre schön, ja. Ja, nein, aber jetzt mal im Ernst, die Frage ist wirklich, wie weit ist denn zu dem Zeitpunkt auch Apple Intelligence letztendlich? Was kann das zu dem Zeitpunkt? Ist es dann überhaupt schon bei uns verfügbar? Etc. Na gut, und wenn du so ein Produkt an den Start bringst, dann sollte man natürlich auch die Kernfunktion mehr oder weniger in allen Märkten am Start haben. Weil es bringt ja nichts, wenn du Hardware am Start hast, die nur exklusiv in den Staaten verfügbar ist. Das kann man am Anfang machen, aber man möchte natürlich das Produkt flächendeckend ausrollen in allen verfügbaren Märkten. Ja, naja, ich bin gespannt. Aber die Gerüchte um einen großen High-End-HomePod, die gibt es ja schon so lange, wie es die HomePods gibt.
Die begleiten uns schon länger, ja.
Und immer wieder wird es aufgewärmt. Ich bin gespannt. Das Einfachste ist es doch, eine Dockingstation zu basteln, wo man ein iPad draufstecken kann. Das ist doch der Weg, den man nach meiner Meinung gehen könnte, um auch schon vorhandene Geräte multifunktional einsetzen zu können. Weil was nützt mir so ein HomePod, wenn das Gerät oder wenn das Display fest verankert ist? Also, Google macht es ja vor. Es gibt ja, wie gesagt, ein Google Add-on für die Google Tablets, wo ich dann einfach das Pixel oben draufstecken kann und ich dann ein aufgebohrtes Smart Home System habe. Genauso könnte das Apple ja auch tun. Naja, halte ich persönlich für den clevereren Weg, um jetzt nicht unbedingt so ein Display und so Hardware an ein statisch gebundenes Gerät zu haben oder ein Gerät, was wirklich stationär an einer Stelle steht. Naja. Gut. Das war unsere kurze Sommersendung, würde ich sagen. Du lieber Gott, wir sind ja noch nicht mal bei einer Stunde.
Wobei der Sommer ist ja eigentlich schon wieder durch, ne?
Nein, wir sollen einen herrlichen End August bekommen. Die letzte Augustwoche soll nochmal sehr warm werden, überdurchschnittlich warm für die letzte Augustwoche. Und der September soll angeblich auch sehr, sehr gut werden. Wenn ich meinen Lieblingsmeteorologen Kai Zorn Glauben schenken mag, der nach meiner Meinung auch die besten Wettervorhersagen
Kai Zorn,
ja. Nach meiner Meinung der beste Wetterkanal auf YouTube. Und an zweiter Stelle würde ich sagen Kachelmann-Wetter. Das sind die beiden Quellen für vernünftige Wettervorhersagen. Ist meine Meinung. So ist das. Ist es vielleicht nicht der schönste Name, den er hat, aber er kann ja für seinen Namen auch nichts.
Da können die wenigstens was für.
Genau, so ist das. Okay, dann würde ich sagen, ich habe gedacht, wir kriegen das Ding noch auf eine Stunde gedreht. Hast du noch irgendwas als Off-Topic-Thema im Köcher?
Das Pulver habe ich am Anfang schon verschossen.
Ach so, ich dachte, wir wollten jetzt noch über Warta, über die Insolvenz von Warta sprechen.
Willst du? Also ja. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen.
Im Podcast,
jetzt okay. Ist ja, ich glaube. Nee, hatten wir nicht.
Wir hatten Warta immer mal wieder als Thema, als stolzen Lieferant für Apple etc.
Ja, weil die stehen ja finanziell momentan auch nicht so gut da.
Leider.
Aber Porsche ist ja, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie der andere Investor, die andere Firma heißt. Mhm. Hast du das irgendwie?
Nee, ich habe es auch nicht auf dem Schirm.
Aber Porsche und noch jemand steigen bei Warta ein. Ich glaube, Porsche hatte gesagt 30% oder hat man gelesen 30%. Wollen sie übernehmen an Warta. Nach wie vor bin ich da überzeugt, gerade mit dem, also nicht mit dem, der Hase ist es ja nicht, aber nicht gerade mit dem, sagen wir mal, Consumer-Bereich sind sie da eigentlich ganz gut bedient mit Warta. Die arbeiten da ja an einigen Lösungen, die auch für Porsche sehr interessant sind. Inwieweit da natürlich kurzfristig sich was zeigen wird, ja, ist die andere Frage wieder, ja. Aber Porsche investiert da auf jeden Fall in Know-how und Technik, die interessant ist, gerade für den Zukunftsmarkt auch, ja, und da erwarten wir ja auch noch ein bisschen was von Porsche in naher Zukunft an neuen Modellen. Bin ich mal gespannt, wie fruchtbar dann oder wie sich diese Investition dann in Zukunft lohnen wird. Mhm. Aber es gäbe, denke ich, schlechtere Investitionen, die man hätte machen können. Von daher, ja.
Ja. Dass Warta so Probleme hat, dass da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Man denkt das ja bei einigen Firmen, ja, da könnte man davon ausgehen, dass die Probleme haben etc. Bei Warta wäre mir das nie in den Sinn gekommen, dass die irgendwelche Probleme haben. Ist das so ein Unternehmen, was schon immer da gewesen ist? Das kann man sich ganz schwer vorstellen, dass die ins Straucheln kommen. Ja, aber okay. Schade. Aber
ja, guck mal die Nachrichten in den letzten Wochen von Bosch.
Ja.
Hättest du auch nicht gedacht, dass da eventuell jetzt solche Sachen oder Einsparungen notwendig sind bei einem Konzern wie Bosch, der ja auch sehr breit aufgestellt ist.
Extrem breit, ja.
Ja, und dann aber gerade so Branchen wie, oder so Teile wie jetzt auch wieder Automobilbereich, dass man da anscheinend so teilweise am Rudern ist, dass man da jetzt zu Maßnahmen greifen muss, um da halt Einsparungen einfach machen zu können. Und da wieder von Transformation und Investitionen in die Zukunft spricht und dann, wie gesagt, unterm Strich dann so und so viele Millionen eingespart werden müssen, kommt für mich jetzt auch gerade bei so einem Unternehmen wie Bosch nicht unbedingt jetzt überraschend, aber in dem Umfang dann schon, wo man sich fragt, wie kriegen die das nicht irgendwie anders gestemmt? Mhm. Aber ja.
Ja, ja.
Es sind anscheinend doch herausfordernde Zeiten.
Ja.
Wo man sich auch wieder fragt, wenn solche Unternehmen das Geschäft nicht machen, wer ist es dann? Wer ist es dann? Ja.
Ja, ich meine, ja, wer ist es dann?
Das ist schwierig.
Das ist die Frage, ja. Und dass Bosch das halt nicht aus anderen Geschäftsbereichen abfangen kann, das wundert mich dann auch. Ne? Es gibt ja Bereiche, da sind sie ja nun sehr, sehr weit führend. Ne? Wenn ich jetzt mal in den Fahrradbereich schaue.
Okay, das ist wieder eine andere Baustelle.
Ja, aber gut, da sind sie dominierend im E-Bike-Bereich. Also nicht als Hersteller von E-Bikes, aber die Motoren, ne, und die Akkutechnik, die Antriebstechnik, da haben sie natürlich nach meiner Meinung einen dominanten Marktauftritt. Kann sein, dass es auch nur ein subjektiver Blick von mir ist, aber ich glaube schon, dass...
Ja, auch gerade in dem Bereich ist der Wettbewerb relativ groß. Da war ja auch ein bisschen Bewegung die letzten Jahre drin. Wobei der Markt ja immer noch so rasant wächst, ja, dass da für viele ein relativ großes Stück vom Kuchen ja auch übrig bleibt. Ja.
Von daher, ja, ja, ja.
Solange da halt, wie gesagt, der Trend anhält und der nach wie vor wächst und wir nicht wieder irgendwo das Problem haben, dass vielleicht der ein oder andere Fall für schlechte Presse im Bereich oder schlechtes schlechte Nachrichten sorgt im Bereich E-Bike und Sicherheit, dann momentan kennt der Markt einfach nur eine Richtung, ja, und der wächst.
Obwohl ich das Gefühl habe, dass so im Moment so ein bisschen so ein Plateau eingetreten ist in dem Bereich, dass man so eine kleine Sättigung hat, weil wenn ich mich so umschaue in meinem Bekanntenkreis, da ist erstmal eine Sättigung eingetreten. Die kaufen jetzt nicht gleich sofort wieder in zwei Jahren ein neues E-Bike. Das wird jetzt erstmal ein bisschen gefahren. Ja, das Ganze.
Ja, klar, weil es ist ja auch eine Investition.
Ja, richtig.
Genauso wie der Markt gewachsen ist, sind die Preise explodiert. Und zwar teilweise in keinem Verhältnis zu dem, wie sich die Preise generell entwickelt haben. Weil viele auch oder Hersteller ja auch wieder gesehen haben, gerade das Thema Exklusiv, ja, und High-End ist ein Markt, der noch nicht so besetzt war, gerade zu Anfang, weil die Technik an sich schon teuer war, weil auch die Stückzahlen anfangs noch relativ klein waren und da ja auch erstmal so eine Testphase war, wir haben zwar hier ein sehr interessantes Produkt, aber wir wissen noch nicht so genau, wo die Reise hingeht, dass die dass gerade E-Antriebe im MTB-Segment so explodiert sind, hat, glaube ich, am Anfang keiner erwartet. Das war ja auch so ein Markt, der auf einmal aufgerollt wurde, wo auch ich nicht gedacht hätte, dass die Nachfrage da so groß ist. War eine Überraschung, ja, wie gesagt, ist explodiert, ist gewachsen, ist unheimlich stark gewachsen. Also nicht, wie gesagt, nicht nur traditionelle City-Bikes oder da auch, wie gesagt, so, was man immer gesagt hat, die Rentner, ja, mhm. sondern dass wirklich im MTB-Bereich und auch gerade viele Junge da so zugegriffen haben, ja, und dafür so eine Nachfrage gesagt haben, dass die ersten Jahre, als es dann anfing, neue Modellreihe oder das neue Modelljahr so schnell auch ausverkauft war. Und man da auch gesehen hat, gerade, ja, die gut ausgestatteten Räder, die auch ein paar Euro mehr gekostet haben, waren direkt weg.
Das wundert mich immer, dass gerade in diesem High-End-Bereich die Nachfrage so groß ist und dass die Leute bereit sind, dann,
aber das ist, wie gesagt, das ist halt auch wieder so eine Investition für die nächsten Jahre.
Ja, aber ich meine, da ändert sich doch die Technologie auch sehr, sehr oft. Wenn ich mir anschaue, wie schnell sich Bosch weiterentwickelt hat.
Gerade die ersten Modellwechsel waren doch teilweise sehr gravierend. Genau. Auch wie sich die Serie aufgesplittet hat, was jetzt die Positionierung für welche Anwendung. Dass du da nicht nur mit zwei Motoren am Start warst, sondern die Produktpalette auch größer geworden ist. Ja, klar. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt der Markt. Der hat sich so entwickelt. Die Nachfrage war da. Man entwickelt für den Markt. Du hast die verschiedenen Segmente. Ja, wie gesagt, vom City oder auch vom Pedelec zu S-Pedelec, vom City über den Cruiser. Ja, wie gesagt, MTB, Downhill. Ja, auch da das Segment. Ja, wo du E-Bikes einfach jetzt mittlerweile hast. Und du hast natürlich, wie eben schon angesprochen, dieses Höherpreissegment, was immer höher wurde vom Preis.
Ja.
Ja, heutzutage Räder 6, 7, ja, 12.000 Euro, keine Seltenheit mehr. Fast jeder Hersteller hat auch etwas in diesem Segment.
Mhm.
Aber auch da, mittlerweile, ja, das Geld sitzt auch nicht mehr so locker aus diversen Gründen, auch weil Leute, wie gesagt, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren eine Investition getätigt haben, mit dem Rad nach wie vor zufrieden sind, wie heute auch bei den Smartphones, ja, du hast eine Qualität, ja, die dich auch über vier Jahre bringt beim Smartphone. Mhm. Du musst da nicht jedes Jahr wechseln, ja, weil auch gerade weil nicht mehr jedes Jahr die neuen Features kommen, ist es bei den Rädern ähnlich. Klar hast du noch eine Entwicklung bei den Motoren, ja, du hast andere Hersteller, ja, die Palette wird breiter. Aber was so deinen Grundbedarf oder deinen Bedarf, den du zum Zeitpunkt des Kaufes hattest, da hat jetzt auch nicht mehr so viel Leistung stattgefunden oder so viel Veränderung stattgefunden in dem Segment. Klar, Motoren sind leichter geworden. Das ist ein Teil.
Das kann entscheidend sein. Heute,
ja. Ja, ein Rad wiegt heute auch nicht mehr unbedingt so viel wie früher.
Mhm.
Die Komponenten dazu sind mitgewachsen. Das Fahrrad an sich, ja, auch die Materialien, Rahmen etc., da hat auch nochmal Entwicklung stattgefunden, auch gerade was die Abstimmung der Komponenten betrifft. Akkutechnik darf man auch nicht, unterscheiden. Mittlerweile bist du ja auch gerade in dem Bereich wieder so weit, dass viele Hersteller ihr eigenes Ding fahren. Was du die ersten Jahre hattest, auch mit den Aufsteckakkus etc., auch weil die Nachfrage einfach da ist, viele wollen von dieser Optik halt auch weg, auch Kunden.
Das hat ja schon sehr früh angefangen, dass man die Akkus im Rahmen unterbringt. Ne? Das hat ja schon ganz früh angefangen. Ja.
Du hast mittlerweile Motorenhersteller, die in ihrer Nische sehr gut unterwegs sind, die Rahmen die Motoren unsichtbar bauen.
Mhm.
Klar, die Leistung ist da noch nicht so da wie bei den anderen Systemen, aber du hast auch da wieder Lösungen, die halt, wie gesagt, für diese Nische gedacht sind, ja, möglichst unsichtbar zu sein.
Mhm.
Und wo man halt auch, wie gesagt, mit dem Kompromiss der Leistungsfähigkeit oder auch der Akkulaufzeit halt leben kann, weil man da halt nicht den Anspruch hat, da ein Wochenende möglichst unabhängig irgendwo im Gelände unterwegs zu sein.
Mhm.
Und ich finde die Entwicklung toll, ja, weil das, denke ich mal, auch nochmal zur Akzeptanz einfach mehr beiträgt. Ja.
Ja.
Wie gesagt, dieses leichter und integriert ist, denke ich mal, jetzt auch noch so ein Trend der nächsten Jahre auf jeden Fall nochmal für Käufe definitiv sorgen kann.
Mhm.
Aber generell die Preisgestaltung kann so einfach nicht weitergehen, weil, mein Gott, so nice die Bikes sind, aber mal so 8.000 auf den Tisch zu legen, unabhängig davon, ob es jetzt ein MTB ist oder wie gesagt, mehr so in die City-Richtung geht, da sind ja nach oben hin im Prinzip fast keine Grenzen gesetzt.
Ja.
Und das ist momentan, denke ich mal, nicht gerade oder ist nicht das Segment, was wirklich jetzt so noch so die Wachstumszahlen einfach bringt, weil, mein Gott, wir reden ja auch immer davon, das Geld sitzt nicht mehr so locker, gerade so Investitionen, außer du hast natürlich noch sowas wie Jobrad, ja, das ist ja auch wieder ein Ding, was wächst.
Klar, logisch.
Aber selbst da, da investiert keiner Geld in 12.000 Euro Fahrrad, ja. Das kann der Geschäftsführer machen, genauso wie er vielleicht seinen Porsche über die Firma liest. Ja, kann er das mit so einem Rad machen. Aber das ist ja nichts, was du deinem Arbeitgeber.
Nee, das ist richtig.
In der Regel halt als Jobrad dann zur Verfügung stellst. Ja.
So ist es. Also wenn man schon so ein Investment trifft, dann muss man so ein Gerät auch nutzen. Ne? Also ich
mein E-Bike ist mittlerweile auch in die Jahre gekommen, aber das tut noch das, was es soll. Und ich hatte noch keinen größeren oder ich hatte noch keinen Defekt an Motor, der irgendwo, mein Gott, irgendwas an Reparatur erforderlich gemacht hätte oder Ersatz. Von daher, mein Gott, der Rest ist Service, ja, an dem Ding. Klar, das wird nicht mehr ganz so getreten wie am Anfang. Aber das tut nur seinen Job und ich habe da trotz der dritten Generation mittlerweile, ja, oder gefühlt, ja, der dritten Generation an Motoren-Updates, sehe ich da keine Veranlassung für mich, da irgendwie jetzt was Neues anzuschaffen. Weil es halt auch so eine Investition einfach ist. Ja.
Das ist richtig. Ich klicke ja jedes Jahr, wenn es ein Modell Update gibt von meinem Traumrad von Riese und Müller, klicke ich mir die aktuelle Konfiguration zusammen und gucke mir das an und sage auch, okay, ja, aber 6.000 Euro für ein Trekkingrad.
Ja,
meins war
ja noch günstiger, musst du auch mal gucken.
Ja, aber ich habe mich da auch schon auf das Minimalste beschränkt, sage ich jetzt mal, was ich haben will. Wenn ich das so ausbauen will oder so ausbauen würde, wie es mir so vom Herzen her gefällt und nicht von der Vernunft her, dann liege ich bei 8.000 Euro. Ja, aber das ist, ich habe halt so ein das Modell im Kopf und bin auch der Meinung, dass diese Konfiguration auch mit einer Rohloff-Schaltung und mit einem Rohloff-Antrieb oder Riemenantrieb und keine Kette, das finde ich halt am besten für meine Anwendungsbedürfnisse. Ja gut, da ist natürlich dann dieser Anschaffungswiderstand auch sehr hoch, klar. Aber dann überlege ich auch, wie oft würde ich dieses Rad nutzen, was würde ich damit erledigen, was ich dann sonst mit dem Fahrzeug oder mit dem PKW machen würde. Wenn ich so viel Geld investieren würde, dann muss es mir auch einen Nutzen bringen. Das ist jetzt nicht, dann muss ich auch einen Mehrwert von haben, wo ich dann auch sagen kann, okay, das amortisiert sich irgendwo und das ist jetzt nicht nur so eine Just-for-Fun-Ausgabe, weil für Just-for-Fun sind mir 6.000 Euro doch ein bisschen zu viel.
Ja, das sind ja auch zweieinhalb schon zu viel.
Ja, aber die würden dann nicht so wehtun wie 6.000 Euro, sage ich jetzt mal. Ja,
klar.
Ganz klar.
Das ja? Definitiv. Aber das ist ja auch immer die Frage, wie gesagt, ich habe ja damals auch kein neues Modell gekauft, sondern das war gerade Modellwechsel.
Ja.
Und die hatten in den neuen Modellen dieselben Motoren verbaut, deswegen war das eigentlich jetzt nichts, was du da irgendwo verloren hättest, was die Motorentechnik betrifft. Da ging es halt wirklich nur um Komponenten und es war halt noch nicht das neue oder das Modell fürs nächste Jahr. Es war eh fast ausverkauft, weil wie gesagt, bei kurzem Modellwechsel, ich konnte mir da die Farbe nicht mehr aussuchen. Ja, es gab ja dann gerade zwei Farbvarianten von dem Ding. Aber dafür habe ich halt auch nicht den vollen Preis bezahlt. Ja, das war ja damals auch noch der Fall. Ja.
Klar.
Und wie gesagt, klar, hätte es da einen Motorenwechsel gegeben, gerade irgendwie eine neue Generation, beziehungsweise mehr Leistung, kompakter oder Gewicht, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber dadurch, dass da halt auch kein Motorenwechsel stattgefunden hat.
Ja, klar.
Scheiß dir drauf, ob die Scheibenbremse jetzt von 24 ist oder die 25er, ja. Also von daher, ja, oder die Schaltung, ja. Mein Gott, es ist eine gute Schaltung, ob das jetzt, wie gesagt, das aktuelle oder das nächstjährige Modell ist, scheiß drauf, ja.
Ja, das ist
aber so. Trotzdem, wie gesagt, trotzdem eine Investition, ja, und das ist genauso wie, okay, ist mittlerweile schon 14 Jahre her, mit dem Geld in den Mini investiert, aber die Technik läuft halt, ja. Die läuft nicht mehr wie damals und ist in die Jahre gekommen und klar, keine Updates mehr dafür.
Ja,
aber
das ist der Knackpunkt.
Wenn die mal kaputt geht, ist sie kaputt.
Das ist der Knackpunkt mit den Updates, das ist so. Ja. Das ist natürlich aber schon sehr an die Grenze getrieben, was du mit deinem Mini gemacht hast. Ne?
Das ist jetzt wirklich Overkill. Ja, da muss was passieren.
Das ist auch nicht zum Nachahmen empfohlen. Also auf keinen Fall würde ich das jetzt irgendjemandem also empfehlen.
Die nutzen, bis sie wirklich einen Geist aufgibt, okay, kannst du machen, ja. Das definitiv, aber es muss einem bewusst sein, man sollte besser gestern als morgen da irgendwo mal ein Upgrade durchführen.
Also die Notbremse sollte man dann ziehen, wenn es keine Sicherheitsupdates mehr gibt. Also wenn selbst die Sicherheitsupdates für ältere OS-Versionen nicht mehr erhältlich sind, dann sollte man die Notbremse ziehen. Das ist also die Empfehlung, die ich jeden anderen geben würde. Ja, aber du bist ja unverbesserlich.
Ja, genau. Nee, mir ging es eigentlich auch nur darum, wie gesagt, du hast halt relativ viel Geld. Okay, Mini, auch heute ist der Mini für das, was du kriegst, eigentlich immer noch günstig. Aber mir geht es eigentlich nur darum, ich habe zwar alle für meine Verhältnisse viel Geld auch für das E-Bike bezahlt, aber mit dem Nutzen und über die Zeit, ja, das ist ja wie bei allem, da halt zu dem Zeitpunkt in vernünftige Technik investiert, in eine vernünftige Marke investiert, ja, und in entsprechende Ausstattung investiert und du hast halt auch lange was davon. Klar mussten da neue Bremsbeläge drauf, klar hast du da mal eine Kette ersetzt, ja. Du musstest Fahrradschläuche ersetzen, ja.
Ist ja Verschleiß.
Klar, das ist ja aber das ist der ganz normale Betrieb, was du bei dem Ding einfach hast. Ja. Genauso bei dem Mini, mal eine andere SSD eingebaut. Aber ansonsten läuft die Technik, ja. Beziehungsweise kannst da viele lange Jahre dran Spaß haben. Ich weiß nicht, ob ich den Spaß noch hätte, wenn ich da irgendwie mir vom Aldi was gekauft hätte, ja.
Ja, gut, das ist jetzt
von daher, wie gesagt, auch über den Zeitraum der Nutzung jetzt vollkommen okay. Klar, viel Geld damals, aber es war halt auch vernünftig investiert, ja. Ich hätte aber auch damals keine 8.000 ausgegeben dafür. Würde ich auch heute nicht, ja. Ich würde mir auch heute kein E-Bike für 8.000 Euro kaufen. Sorry. Irgendwo hört der Spaß auf. Ja, da muss man einfach auch so realistisch sein. Ich bin kein. Das sind Preisregionen, die würde ich einem Profi zusprechen. Dass die nochmal anders aussehen und gerade auch jetzt wieder Olympia, was du da gehört hast über die Räder, alles gar kein Thema. Ja, das ist ja auch okay für die.
Das sind andere Bereiche, ganz klar.
Aber für mich als Hobby. 8.000 Euro.
Extrem viel damit unterwegs ist, das täglich zum Pendeln benutzt und wirklich da seine Kilometer mit abreißt und auch wirklich das als Autoersatz hat, das Fahrrad, dann kann man das vielleicht auch noch. Ja, aber
da ist die Frage, müssen es dann 8 sein, tun es dann nicht auch 5?
Ja, zum Beispiel, ja. Dann wird so ein Gies und Müller für 5.000 Euro auch tun, klar. Das ist korrekt.
Ja, es ist halt die Frage, ja. Wie viel mehr an Komfort oder Nutzen
Qualität halt oder
diese Investition? Genau. Ist es das halt wert? Das ist halt die Frage. Da muss man halt gucken, Preisvergleich, wie gesagt, Nutzungsverhalten etc. Da muss man halt mal gucken. Aber für mich war das damals halt okay. Das macht heute noch seinen Dienst einwandfrei.
Ja.
Mein Gott, passt doch.
Und man hat halt auch, man ist dann auch festgefahren in seinen Vorstellungen. Das ist halt bei mir so. Ich habe mir da was Gewisses vorgestellt. Und dann möchte man auch schlecht von abweichen von dieser ganzen Geschichte. Ne? Dann, ja,
ja, schwierig. Ich hatte so eine ähnliche Diskussion auch wieder zuletzt bei Threads, da ging es um E-Autos, also generell das Thema E-Mobilität, aber halt um ein Auto. Und da hat auch jemand gesagt, ja, mit den Vorstellungen, die ich habe und das Auto von dem Konzern oder von der Marke, die ich haben will, kostet halt so und so viel. Ja, wo ich auch wieder gesagt habe, es gibt aber auch noch andere Hersteller. Aber klar, wenn man da seine festen Vorstellungen hat, dann kann eine Alternative so interessant oder günstig sein, wie sie will, kommt wahrscheinlich nicht in Frage.
Das Problem, was ich dann auch habe, ich habe mich dann auch irgendwo mit, also ich binde mich dann auch gerne mit Marken und habe dann auch eine gewisse Markenloyalität. Ich beschäftige mich dann auch mit dem Konzern, mit der Produktionsqualität. Das ist ja für mich auch mal ein entscheidender Faktor weiter. Ne? Man setzt sich dann damit
aus. Du bist so ein Kunde, den diese Firmen gerne haben.
Man setzt sich dann mit der Marke auseinander, genau wie ich halt auch stark mit Apple gebondet bin letztendlich. Und ja, man identifiziert sich dann auch mit der Marke. Das ist jetzt nicht bei mir in allen Lebensbereichen der Fall, aber Sachen.
Das ist bei mir in keinem einzigen Lebensbereich so. Das ist ja das Schöne, oder das ist das Doofe, ja, für zum Beispiel auch einen Autohersteller oder für einen Händler hier in der Ecke, weil, mein Gott, mir ist die Marke im Prinzip egal. Das Paket muss stimmen. Alles andere ist mir im Prinzip wurscht, ja.
Ja, das mag sein. Aber
nee, wie gesagt, mir. Bei anderen Leuten ganz anders. Dass ich auch Traumauto oder ein Wunschauto oder so habe, okay. Aber wie gesagt, letztendlich muss das Paket stimmen. Und da ist mir der Hersteller im Prinzip da wurscht. Und das ist halt scheiße. für eine Marke ist es halt scheiße, weil wenn jemand so unabhängig oder so flexibel ist, ist es halt doof, ja, weil Markenbindung ist ja
nach wie vor ein Thema. Klar, logisch, ja.
Aber wie gesagt, da bin ich total, total raus aus dem Spiel. Es ist was anderes, wenn, wie zum Beispiel das iPhone mir das Leben in gewisser Art und Weise einfach macht und ich weiß, ja, ich kauf mir vielleicht, oder irgendwann kaufe ich mir wieder ein neues, ja, pack das aus und es funktioniert einfach. Ich installiere es entweder vom Gerät oder aus der Cloud, ja, das Backup drauf, ja, wenn ich will, und habe dann innerhalb der, wie gesagt, der Einrichtungszeit wieder ein funktionierendes Ding. Das ist halt dieses Convenience-Teil. Aber, mein Gott, mich würde es jetzt auch nicht, ich hätte jetzt auch kein Problem, wieder auf Android umzusteigen, ja, wenn es halt einfach passt von dem Gerät her. Aber, mein Gott, solange es so gut funktioniert mit Apple und so einfach ist und die Geräte das bieten und das, wie gesagt, das Paket einfach stimmt, warum sollte ich daran Grund haben, umzusteigen?
Ja, ich habe dann immer so ich weiß noch damals, wir haben ja auch in der Sendung damals über den neuen Bürostuhl von mir gesprochen. Und das war ja damals ein Herman Miller Stuhl, ist es auch immer noch, sitze ich immer noch drauf. Wäre auch schlimm, wenn ich nach der kurzen Zeit nicht mehr drauf sitzen würde. Aber ich bin dann so tief eingestiegen, ich habe mich dann mit der Firmengeschichte beschäftigt, ich habe mich dann mit der Gründung beschäftigt, wo sie mit angefangen haben. Ich habe mich dann so richtig in Deep Dive mäßig in diese Firma verliebt, hätte ich bald gesagt, und auch in die Produkte verliebt. Und habe ich da so eine gewisse Begeisterung für das Unternehmen generell oder für die Produkte, dass ich dann so tief da reinsteige. Genau, ich würde mir keinen anderen Koffer kaufen als einen Rimowa-Koffer. Da habe ich mich auch so stark mit der Marke beschäftigt, aber die haben auch so einen guten Service, so eine gute Qualität, dass es für mich da auch kaum Alternativen nach unten gibt. Nach oben gibt es immer noch ein bisschen mehr Luft, es gibt immer noch mehr als Rimowa, aber wenn du dir einen guten Rimowa-Koffer kaufst, ist das ein Begleiter fürs Leben, wenn du auch bereit bist, wenn mal was kaputt geht, auch Ersatzteile zu kaufen. Klar, da geht auch mal eine Rolle kaputt, da geht auch mal ein Griff kaputt etc. Aber es ist alles reparaturfähig, es wird alles repariert und das ist auch nach meiner Meinung ein nachhaltiges Produkt. Ja? Wie oft werden Koffer von anderen Marken entsorgt, weil sie nicht mehr reparaturfähig sind? Bei Rimowa ist das eine ganz andere Geschichte. Das kann ein Begleiter fürs Leben sein. Liegt auch daran, weil sie ein sehr zeitloses Design haben und weil sie ihre Designsprache auch über mehrere Jahre verwenden und sich sehr, sehr behutsam an Design-Updates herantasten. Es ist einfach ein Klassiker. Sagen viele über überhyptes Produkt etc., sehe ich anders. Du zahlst zwar etwas für die Marke, zahlst etwas mehr für die Marke, aber du hast auch eine wahnsinnig hohe Qualität. Jedenfalls ist das meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Jo. Das dazu. Es gibt natürlich auch Sachen, die kann man günstig kaufen, keine Frage. Aber es gibt so gewisse Eckpfeiler im Leben von Produkten, da lohnt es sich, mehr für auszugeben, wenn man sie lange benutzen möchte oder wenn man vorhat, Produkte lange zu benutzen. Gerade wenn es so Designklassiker sind, wie Mova etc. Oder sich einen Montblanc-Stift kauft. Das ist auch ein Begleiter fürs Leben. Ich habe zur Konfirmation. Ja,
wobei, da zahlst du halt auch viel Brand.
Ja, aber auch Qualität. Ich habe zur Konfirmation. Ja,
die kriege ich hoffentlich für das Geld.
Ich habe zur Konfirmation Montblanc Meisterstück heißt der Kugelschreiber. Den benutze ich heute noch. Und er sieht immer noch so aus wie am ersten Tag, weil die halt einen hohen Qualitätsstandard haben. Natürlich bezahlst du dafür für einen Brand, klar. Aber du bekommst auch Qualität in Kombination mit einem Brand, klar. Aber es ist ein Lebensbegleiter. Ich glaube nicht, wenn ich zur Konfirmation so einen günstigen Lamy-Stift bekommen hätte, dass ich den immer noch im Gebrauch.
Oh, nichts gegen Lamy.
Die machen gute Brot- und Butterprodukte für den alltäglichen Einsatz und auch teilweise gehobene Produkte. Aber mit einem Meisterstück von Mont Blanc kannst du kein Lamy-Produkt vergleichen. Das ist so.
Das ist jetzt auch nicht unbedingt direkter Anspruch.
Nein, ich glaube, Mont Blanc kann man vielleicht noch mit Waterman vergleichen. Die sind sogar auf einer gleichen Qualitätsstufe unterwegs. Und es gibt sogar Leute, die im Schreibutensilienbereich unterwegs sind, die sagen, Mont Blanc ist Billigkram, da gibt es noch was viel Besseres. Also es gibt immer noch eine Stufe nach oben, ne? Ganz klar. Ne? Gibt es immer noch. Aber das sind so Luxusprodukte, in Anführungsstrichen, die ein Leben lang begleiten können. Und da bin ich auch bereit, gerne mehr für auszugeben. Luxusprodukte, die von der Qualität nicht gut sind, was Wegwerfprodukte sind oder die minderwertig sind, da bin ich kein Freund von. Aber wenn die Qualität und das Brand oder das Branding übereinstimmen, dann bin ich gerne bereit, dafür auch mehr auszugeben. So, das Wort zum Sonntag.
So ungefähr, ja.
Jetzt haben wir auch die Stunde locker geknackt. Das war doch unser Ziel.
Ja, das war jetzt nochmal ein bisschen Smalltalk, ja.
Ja, und Smalltalk zum Schluss ist doch ganz gut. Dann kann nämlich der Hörer oder die Hörerin früh genug entscheiden, auszusteigen. Obwohl wir eine Durchhörquote von 85,7% haben. Ich habe das nochmal statistisch neu erfasst.
Ich habe da mal was in Erfahrung gebracht.
Das ist ein sehr hoher Wert. Also eine Durchhörquote von über 80% ist schon enorm. Ich habe da mal so durchgeschaut, wo so der Schnitt liegt. Der liegt so deutschlandweit so bei 65% Durchhörquote. Also da sind wir schon sehr weit oben angesiedelt. Mhm. Ich bin ja so der Meister der Zahlen, der so sich durch unser Backend durchflügt und sich jeden Tag, naja, nicht jeden Tag, aber sagen wir mal einmal in der Woche genau die Hörerzahlen und den ganzen Statistikrahmen anschaut. Ja. Gut. Dann haben wir es doch.
Okay.
Wenn alles gut geht, Thomas, dann hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Ja, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.